In dieser Episode der LinkedIn Lounge spreche ich mit Sarah Elser. Sie ist CEO und Gründerin von Tech World Told und verbaut Brücken. Das heißt, verbindet innovative Technologiemenschen mit Marketing-Kommunikationsmenschen und hilft ihnen dabei, gute Produkte richtig gut zu erklären. Wir sprechen darüber, wie man das gut macht, welche Rolle dabei LinkedIn spielt. Und Sarah hat uns auch noch ein ganz besonderes, magisches Kommunikationstool mitgebracht, das wirklich jeder und jede nutzen kann und vermutlich noch häufiger nutzen sollte. In diesem Sinne, jetzt geht's los. Viel Spaß. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn und auf anderen Bühnen dieser Welt. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ja, ich weiß, das sage ich fast jedes Mal, aber dieses Mal ist das wirklich ein ganz besonderer Gast und ich habe, glaube ich, mich auf keinen Gast so sehr gefreut und es war so schwierig, einen gemeinsamen Termin zu bekommen, denn mein heutiger Gast ist quasi ständig unterwegs. Fast jeder LinkedIn-Beitrag sieht man eine Bühne, ist sie unterwegs auf Messen, auf Konferenzen, moderiert Panels, moderiert Diskussionen, stellt neueste Technologietrends vor, erklärt sie uns. Und da ist es schwierig, einen Slot zu bekommen, um hier ein kleines, feines Podcast-Gespräch zu führen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute die einzig wahre Sarah Yvonne Elser hier ist und uns erklärt, wie man Technologie erklären kann. Gute Sarah, grüß dich.
Zwei Punkte direkt, Thomas. Ich finde es total geil, dass du Gude sagst. Du bist ja Hessen. Ich bin ja Rheinland-Pfalz sozusagen. Wir machen ja hier ein schönes Ländertreffen, Nachbartreffen. Und das Zweite, wir müssen es einfach dazu sagen. Es lag ja nicht nur an meinem Kalender, sondern auch daran, dass wir zwei echt geschafft haben, einmal ich und einmal du den Termin zu verschwitzen. Und insofern ist alle guten Dinge sind drei. Heute war tatsächlich goldrichtig, denn wir haben uns beim dritten Anlauf endlich mal gekriegt, wir zwei. Das ist so ein schönes Ostergeschenk für uns, das ist toll.
Auf jeden Fall. Und schon nach einer halben Stunde hat auch die Technik funktioniert.
Es war quasi ein Kinderspiel. Tech well told. Und nicht tech well gemacht. Also ich rede ja nur drüber. Ich mache es ja nicht, offensichtlich.
Also liebe Hörer, wenn du das hier hören kannst, da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter.
Genau. Tränen, Schweiß und Herzblut steckt da dahinter.
Ja, ganz viel davon, genau. Sarah, du bist Co-Gründerin und CEO von Tech World Told. Ich finde, das ist ein hervorragender Name, denn es erklärt wunderbar, was ihr eigentlich macht. Ihr erklärt Technologie. Du bezeichnest dich ja auch selber als Nerd-Dolmetscherin. Aber wie kommst du aus dem klassischen Journalismus kommst, wie kommst du dahin? Warum genau diese Rolle?
Es war tatsächlich aus einem Fail heraus, weil als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, vom Fernsehen weg bin, in die Industrie rein, habe ich das Glück gehabt, dass ich relativ zügig zu damals, also wie gesagt, damals war so Web-TV so ein Ding, das war 2014, also vor 11 Jahren, war das echt noch, da warst du vorne dabei, wenn du das gemacht hast. Und ich durfte da so ein Automotive-Format moderieren und habe damals, Grüße gehen raus an den CEO Automotive von Schaeffler, Matthias Zink, mit dem ich heute ein gutes Verhältnis das hat Gott sei Dank, aber damals haben wir ein Interview gemacht und ich habe mich so schön vorbereitet, weißt du, wie es schon so ein Journalist halt macht, ne? So gefährliches Halbwissen, alles zusammensortiert, stand dann da und dann ging es um Doppelkupplungsgetriebe und alles Mögliche und ich stand dran, die CD-Ränder unter den Armen wurden größer und ich dachte so, Alter, redet der Deutsch? Ja, das war ein deutsches Wort. Oh mein Gott, wovon redet dieser Mensch? Und dann waren wir fertig, das waren die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens, obwohl er ein sehr netter Mensch ist und ein sehr kluger Mensch, aber das hat es halt umso schwerer gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich habe wirklich keinen Peil, wovon du redest. Dann ist der raus, ich habe mich rumgedreht und habe gesagt, ach du Scheiße, tut mir leid. Und dann sagte das Team so vor Ort, wieso, was ist denn los? Da sage ich, ja, es war grausam, ich habe nichts verstanden. Und dann sagten die so, inklusive seiner Leute, ja, macht nichts, wir ja auch nicht. Und ich dachte so, ey Freunde, das kann nicht der Anspruch an Kommunikation sein. Wir müssen doch diese technologisch mega spannenden Sachen, die wir haben, in Deutschland auch, ich glaube, brandaktueller denn je, wir haben tolle Ideen, wir haben tolle, schlaue Köpfe hier, die geniale Sachen bauen und entwickeln, aber wir haben ein massives Problem, das zu vermitteln, sodass Leute das auch nutzen können und nutzen wollen. Und da ist Verständnis einfach die Grundbasis, die man braucht, um überhaupt dieses nutzen können und nutzen wollen, draufsetzen zu können. Und so ist im Prinzip erstmal so ein bisschen über die Moderation dieses Tech-Well-Told-Nerd-Dolmetscher entstanden. Und im Lauf der Zeit wurde da immer mehr eine Anfrage draus, so, hey, kannst du nicht mal für uns ein Video machen? Hey, kannst du nicht mal XY? Und dann dachte ich, ja, dann ist es doch aber eigentlich ein Business Case. Hab meinen Co-Founder Alex gefunden, der einfach eine Rakete ist in Sachen Content und diesen ganzen Nerd-Kram auch echt super gut einfangen kann. Und so haben wir gegründet und sind jetzt eben eine Tech-Kommunikationsagentur. Das, was ich auf den Bühnen mache, das mache ich immer noch als Moderatorin, weil es ja auch ein Tool ist für Kommunikation zu moderieren. Und das andere ist eben, dass wir intern und extern in der Kommunikation von sehr erklärungsbedürftigen Themen und Produkten helfen. Mhm.
Wie sieht das in der Praxis aus? Kunden kommen zu euch, weil sie ein neues Produkt, eine neue Technologie, einen neuen Prozess launchen und sagen, hier ist etwas vermeintlich Komplexes, wir müssen das etwas runterdampfen, sodass unsere Zielgruppe auch versteht. Ist das so?
Es ist teilweise so, ja. Also es war früher noch viel mehr so. Also da kommen dann wirklich Leute und sagen, ein Kunde, wir haben Trumpf, die haben fantastische Lasertechnologien in ganz, ganz vielen super wichtigen Produkten drin, die Apple Vision Pro, bei ganz vielen unserer Smartphones, ne, dass hier Glas super gut ausgeschnitten ist. Das kann man sich vorstellen, wenn man so ein Glas runterschmeißt. Ach, das ist geil, jetzt geht die Kaffeemaschine zwischendrin an. Das ist schön. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr. Ja, ich bin im Büro. Weißt du, was mich gerade Monk-mäßig total stresst? Hier ist keine Kaffeetasse drunter. Jetzt läuft diese Siffe da rein. Das ist großartig. Ach, Grüße gehen raus an mein Team. Nichts, was meine Kaffeetasse drunter stellen. So, aber was zurück zum Thema, was passiert, wenn wir uns Leute anfragen? Die kommen dann, wie zum Beispiel Trumpf, die machen diese genialen Laser-Applikationen wie Glasschneiden, Apple Vision Pro und so weiter, wo die überall drin sind. Und dann passiert eben Folgendes, die sagen, ja, wir wollen gerne ein Video machen. So, und dann sitzt du da und sagst, ja geil, was können wir denn zeigen? Ja, das ist eigentlich in 0,3 Sekunden gelasert und der Kasten ist grau. Da steht dann sowas wie, keine Ahnung, True Micro Disc 2000 drauf und du denkst so, und jetzt? Oder anderes Beispiel, nicht Maschinenbau, sondern Software. Da kommt ein Kunde und sagt, ja, wir haben eine NoSQL-Datenbank, wir wollen so ein paar LinkedIn-Videos machen. Und jeder, der Creator ist, denkt dann so, wie soll ich eine Datenbank in einem Video darstellen? Und dann wird es halt kompliziert. Und es ist eben nicht so, dass du den total schicken, ich nenne jetzt einfach beispielhaft dein Auto, den total schicken Porsche Taycan 911er, was auch immer, ob du jetzt Petrolhead oder halt elektrisch unterwegs bist, abfilmen kannst, weil der sieht geil aus. Dann machst du ein paar coole Shots, machst du eine coole Musik drunter, hast ein fancy Video, erklärt sich, das Produkt selber ist emotional aufgeladen, ist geil, ist verständlich. Du machst einmal beim 911er den Motor an, ist geil. Oder du zeigst einmal, wie schnell so ein Elektroauto, so ein Sportwagen von 0 auf 100 fährt. Und schon hast du deine Argumente, um das Ding zu verkaufen im Prinzip. Das ist ganz anders bei diesen B2B-Produkten und Lösungen, die super komplex sind. Und das ist so der eine Teil, wie Kunden auf uns zukommen. Das ist tatsächlich etwas verschoben in der Zwischenzeit, weil viel mehr Leute kommen und sagen, wir haben jetzt Microsoft Copilot oder irgendwas anderes deployed. Es nutzt aber niemand. So nach dem Hype ist vor dem Frust. Was tun wir? Also so Software-Implementierung scheitert ganz häufig, weil die Kommunikation nicht klar ist, weil die Leute nicht wissen, jetzt habe ich dieses Ding. Ja, dann sagt vielleicht noch die IT-Abteilung RTFM, read the fucking manual, lies es dir durch, wie es funktioniert, macht eine Stunde Screen Capturing und jeder steigt nach 3 Minuten aus und denkt, ich raff's nicht, wo muss ich draufdrücken, was muss ich tun? Und da sind die Anfragen tatsächlich mehr geworden. Das heißt, wir helfen viel mehr bei diesen Software-Transformationsthemen und die Produkte sind noch da, aber es ist ein bisschen eine Verschiebung in der Anfrage.
Ja. Das Manual ist ja auch nicht unbedingt Teil des Marketing und des Branding für ein Produkt.
Nicht zwingend, nee.
Wie macht ihr das? Wie geht ihr da vor? Wenn du jetzt, ich denke mal, ihr werdet einen Prozess haben, wo ihr sagt, so, wir haben jetzt hier Maschine XY, Datenbank, Software, wie auch immer. Wie sieht so ein Prozess aus? Welche Tipps hast du da, um, keine Ahnung, Metaphern zu finden beispielsweise?
Also ganz wichtig ist vor allem immer, wo wir die Techies auch abholen können, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Also als Nerd-Dolmetscher hast du ja mit Techies zu tun und du hast teilweise auch mit Comms-Abteilungen zu tun. Deswegen hängt so ein bisschen davon ab, wer uns beauftragt, wie der Prozess dann ausschaut. Im Grunde ist es bei beiden aber so, erstmal verstehen wollen, was willst du damit? Weil einfach nur erklären, also mit dem Stunde Screen Capturing hast du auch erklärt, wie die Software funktioniert. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich dir erkläre, wie Tennis funktioniert. Dann weißt du zwar, wie das Spiel funktioniert, aber du kannst es nicht spielen. Und wie man es anleitet, dass Menschen verstehen können, wie sie es nutzen können. Dazu brauchst du halt verschiedene Blickwinkel auf ein Thema. Dazu musst du strategisch dir die sozusagen die Content Pieces auch denken und sagen, was muss vorne stehen, wie denkt ein Mensch. Also es ist viel, wir machen sehr viel Hirnpsychologie noch mit, wie funktioniert Kommunikation im Gehirn, was muss am Anfang stehen, was muss mittendrin stehen, was muss am Ende stehen. Das heißt, eigentlich gucken wir uns an, wo wollen die Leute hin, was soll Kommunikation bewirken, ja, was ist die Idee dahinter, was ist das Ziel der Kommunikation. Und dann machen wir wirklich so ein Reverse Engineering und sagen, wenn wir dahin wollen und da stehen, wie muss dieser Weg gefüllt werden. Und das ist, wie gesagt, sehr strategisch. Wir fangen dann vor allem erstmal an, die Techies, wenn wir mit denen arbeiten, die fangen dann erstmal an und sagen, ja, also bei der NoSQL-Datenbank, da hast du Text, da hast du was weiß ich was und dann hast du die API und du stehst erstmal davor und sagst, ich habe noch nicht verstanden, was ich damit tun kann. Erklär mir erstmal, wie kann ich das nutzen? Also da ist keine Rocket Science drin zu sagen, wie kann ich das nutzen? Nur oft ist es ein Problem, die Techies wirklich so zu befähigen, in einer Sprache zu sprechen, dass du sie verstehst. Und da liegt schon mal eine Magic drin. Du musst diese Menschen verstehen und die müssen Vertrauen zu dir aufbauen. Und da ist schon mal eine Grundmagic, die man jetzt nicht in ein Angebot packen kann. Aber wir arbeiten schon so lange mit denen zusammen, dass wir wissen, wie die ticken. Weil wenn du zum Beispiel sagst, was oft passiert, so Agenturen, die dann kommen und sagen, also es sind jetzt Erzählungen, das ist kein Bashing von mir, sondern Erzählungen von Kunden, die kommen dann und sagen, ja, wir müssen da so ein catchy Phrase draus machen. Dann kriegt der Techie sofort innere Krämpfe, weil er sagt, catchy Phrase, weißt du, wie viel Stunden Arbeit dahinter steckt? Das ist eine geile Software, die ich gebaut habe, die catchst du hier nicht in einem Phrase. Und es ist ja auch verständlich, überleg mal, da programmiert einer was und dann sagst du dem, ja, mach's kürzer. Verkürzter Code ist falsch. Also für Techies bedeutet kurz ganz oft falsch als Synonym. So, und da musst du dich halt langsam rantasten und sagen, okay, wie kriegen wir das hin? Wie können wir ein Etikett drauf machen, dass das vorne drauf steht, dass die Leute wissen, was sie kaufen und dahinter erklärst du das dann. Also ist super viel menschliche, aber auch strategische Arbeit drin. Also man kann jetzt nicht ein Framework nehmen und sagen, Schritt 1 machst du das, Schritt 2 machst du das. Im Normalfall beginnen wir wirklich mit so einer Working Session, wo wir wirklich ganz viele dumme Fragen stellen, die sie vielleicht vorher so noch nie gestellt bekommen haben, fangen dann an, das Ganze umzuwandeln, zu übersetzen in verschiedene Stages sozusagen. Wo trifft man die Leute, die man erreichen will? Was haben die im Kopf? Packen dann so Content-Pieces da rein und dann haben wir die fertige Kommunikation. Aber es ist eben nicht das, was viele denken. Du redest einmal und dann machst du ein catchy Phrase und eine coole, weiß ich nicht, zweite Zeile draus und schon ist das Ding erklärt. Das ist es nicht.
Das erinnert mich gerade total an mein Studium der Medienwirtschaft, wo wir auch rausgekommen sind und nichts richtig wussten, aber ganz viel ein bisschen. Und unsere Hauptaufgabe auch auf jeden Fall war und ist, mit so quasi zu vermitteln und Brücken zu bauen zwischen den Leuten, die es richtig drauf haben, jeweils in Tech, in Design, in Marketing und so weiter, in Produkt. Oder so. Ich liebe diese Brückenbauer-Rollen. Das ist super spannend. Aber dann arbeitet ihr ja auch schon mal mit Unternehmen, in dem Fall auch mit Techies dann zusammen, die zumindest das Problembewusstsein haben, dass sie in ihrer Kommunikation arbeiten müssen. Das ist ja schon mal der erste ganz, ganz wichtige Schritt, der vielen Unternehmen erstmal gar nicht leicht fällt.
Also teilweise ist das so, ja. Teilweise merken sie, aber sie brauchen halt einfach, sie brauchen vielleicht irgendwas und sind sich aber gar nicht so sicher, was sie genau brauchen. Also sie merken eigentlich eher, wie du schon sagst, sie haben das Problem. Manchmal wissen die Leute noch nicht mal, welches Problem sie eigentlich haben. Also das erleben wir auch öfter mal. Wir hatten mal einen Kunde, der hatte keinen Bock mehr mit uns zu arbeiten, weil wir ihm erklärt haben, dass das Problem, was er dachte, nicht existiert, sondern ein anderes Problem. Da ging es darum, dass wir eine Softwarelösung, der meinte immer, die Kunden verstehen das nicht. Dann haben wir den Workshop gemacht und hat sich rausgestellt, das Problem war nicht, dass die Kunden das nicht verstehen. Also auch, aber das ist sozusagen das Symptom. Weil das Problem war, die Tech-Abteilung und die Comms-Abteilung intern haben sich nicht verstanden. Das haben wir nach 1,5 Stunden Workshop rausgefunden und haben gesagt, ihr müsst erstmal daran, also die Schnittstelle, um technisch zu bleiben, zwischen deinen Techies und deinen Comms-Leuten, die funktioniert nicht, die können nicht andocken. Und was dann beim Kunde rauskommt, ist Flüsterpost. Und natürlich kommt dann nur irgendein Murks raus, den der Kunde nicht versteht. Die Techies sind sauer, dass ihr toll gebautes Produkt nicht gut dargestellt wird. Die Comms-Leute sind sauer, weil die sagen, ja, die erklären es uns aber auch nie. Und dann hatten wir diesen ganzen Wust. Und das haben wir dem erklärt. Und dann war der danach so ein bisschen pissed auf uns und hat gesagt, ich habe euch nicht dafür geholt, sondern ich habe euch geholt, dass quasi das vorne raus das Marketing stimmt. Und dann haben wir auch gesagt, sorry, ich kann dir nicht helfen, wenn du immer nur das Symptom bekämpfen willst, weil es wäre vielleicht für uns schön, weil wir einen Dauerauftrag haben mit euch, aber dieser Frust der Menschen, den wollen wir lösen. Das ist unser Auftrag. Nicht das schöne bunte Bildchen und eine coole Tagline, sondern unser Auftrag ist, den Frust der Menschen zu lösen, die Technologien nicht gut vermitteln können, egal aus welchen Gründen. Und dann merkst du halt schon manchmal, das Verständnis, woran es liegt, oder die Bereitschaft, das Grundproblem zu lösen, ist halt nicht immer da, sondern die denken, ja, eine Kommunikation, jetzt habe ich es dir einmal erklärt, jetzt schreib doch ein paar schöne Worte drüber. Mhm. Kann man machen, ist dann aber halt scheiße.
Und in diesem Prozess, um den zu starten, musst du erstmal jede Menge vermeintlich dumme Fragen stellen, was die Leute auch wieder nervt, weil sie nicht verstehen können, wie kann man nur so dusselig sein? Korrekt. Ich hab's doch schon erklärt.
Genau, was willst du denn jetzt wieder? Weil auch das ist witzig, das haben wir in der Zwischenzeit umgeframed, weil wir auch ganz viel mit Techies arbeiten, dass wir immer sagen, ja, wenn du jetzt was baust, eine Schnittstelle und jetzt zum Beispiel eine API bauen willst zu deinem Produkt oder du kommst rein und willst irgendwas neu aufsetzen, eine ERP-Software oder so, was machst du als erstes? Naja, du guckst dir die Infrastruktur und die Daten an. Und jetzt vergleichen wir das immer und sagen, wir gucken uns quasi eure Infrastruktur an, welche Kanäle nutzt ihr mit euren Kunden und wir gucken uns die Daten an. Was spielt ihr da raus? Wie sehen die aus? Also was für Art von Kommunikationsdaten habt ihr? Und dann verstehen die das ein bisschen besser, weil die merken, ja gut, jeder, der zum Beispiel mal KI irgendwo implementiert hat, weiß, 70% ist Daten, 30% ist diese Magic über die KI. Und ähnlich ist es bei uns auch. 70% sind die Daten der Kommunikation und 30% ist die Magic über diese fancy Tagline und das Video und den Post danach. Aber diese 70% drunter, das ist das, worum es eigentlich geht.
Eisbergmodell.
Genau, Eisbergmodell. Eisbärmodell. Ja.
Also ich nehme als Tipp mit, nutze eben auch Metaphern, nutze Bilder, nutze Vokabular, dass beide Seiten idealerweise verstehen können, damit du beide Parteien abholen kannst.
Ja. Weil man kann ja nicht als Comms-Mensch immer den Techies vorwerfen, dass die das nicht kommunizieren, dass du es verstehst. Umgekehrt kann sich vielleicht so ein Techie gar nicht vorstellen, was du da machst. Der sieht genauso wie wir sehen vielleicht nur so eine Oberfläche. Ich denke mir das heute immer. Würde Google jetzt auf den Markt kommen, überleg mal, wer wäre denn hyped? Du guckst da drauf und denkst, ist ein Fenster. Also, kann ja nicht so schwer sein, ne? Da klicke ich irgendwie drauf und dann, ist ja nicht viel da, kann nicht schwer sein, ja? Und ähnlich ist es bei der Kommunikation. Die sehen dann das fertige Produkt und denken, ja, war doch jetzt nicht so schwer, das zu vermitteln. Doch, das war's. Weil die sehen nur dieses, ich bleibe jetzt einfach bei diesem einen Beispiel, die sehen nur dieses Video oder die sehen nur diesen Post von dir oder die Präsentation, die du dann am Ende gebaut hast und sehen gar nicht, was ist das für ein Aufriss, um da hinzukommen. Und da musst du natürlich walk the talk machen und sagen, ich muss es dem ja auch leicht machen, zu verstehen, was ich brauche. Mhm. Also, weil ich das Kommunikationswesen in diesem Beispiel bin, versuche ich dann einfach in seine Welt einzutauchen oder in ihre Welt und versuche, die Person dann damit abzuholen, anstatt dass ich jetzt erwarte, dass sie versteht, warum es für mich echt schwierig ist, diese Präsentation zu bauen. Interessiert die ja auch nicht.
Das finde ich immer wieder mal erstaunlich, dass Marketing und Kommunikation, ich glaube, der einzige Unternehmensbereich ist, wo sich bestimmt alle anderen trauen würden, ja, da kann ich auch arbeiten. Da habe ich auf jeden Fall eine Meinung dazu.
Korrekt, das ist so ein bisschen, das sage ich auch immer, das ist witzig, weil die Leute denken so, ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann sprechen, also kann ich kommunizieren, wo du sagst, nein, du bringst Wörter nach draußen, das ist richtig. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich habe Messer, ich habe Gabel, ich gehe zum Metzger und sage, komm her, ich schlacht die Sau. Das geht ja auch nicht. Also geht einfach auch nicht, weil das ist was ganz anderes. Nur wenn ich irgendwo damit beteiligt bin in diesem Prozess, habe ich noch nicht raus, wie es funktioniert. Und wir sehen gerade in der aktuellen Lage, wir sind nicht gut in Deutschland. Wir sind nicht gut in Europa. Darin, die geilen Ideen wirklich so zu verkaufen, dass es Produkte sind, die Welt will. Ich meine, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Thomas, wie oft nutzt du LeChat? Jo, so. Also es ist eine geile europäische Lösung da, aber wir nutzen sie nicht. Und natürlich ist sie noch nicht da, wo ChatGPT ist, aber ChatGPT hat November 2022 hier den Markt schon mal geöffnet. Und wenn jetzt LeChat dazu kommt, Ende 24, glaube ich, war das, natürlich brauchen die noch ein bisschen mehr Daten, natürlich brauchen die noch mehr, aber wir nutzen es gar nicht, weil wir den Mehrwert nicht erkennen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fail, der bei uns passiert. Die Funktionen sind geil, die Technik ist geil, wir sind ultra schlecht da drin, den Mehrwert zu vermitteln. Und dann sterben Innovationen ab und Technologien, die top sind aus Deutschland, sterben auch mit, weil sie einem keiner nutzt.
Warum ist das so?
Ich würde sagen Kommunikation. Weil die Amis extrem gut da drin sind, Dinge zu vermarkten. Weil die jedes Update als Innovation verkaufen. Würde ich jetzt auch nicht immer machen. Wenn du die technischen Menschen fragst, sagen die ganz oft, wir haben die besseren Lösungen in Deutschland. Und das glaube ich auch. Ich vertraue denen da und sage, klar, ein bisschen was ist Ego, das ziehen wir ab. Aber ich glaube auch, dass wir die besseren Lösungen oft haben. Mhm. Was wir nicht haben, ist ein Verständnis, dass das Tool Kommunikation 100% mitgedacht werden muss. In Hollywood ist es zum Beispiel so, der Film kostet genauso viel wie die Vermarktung. Und das ist ein Beispiel, wie die ticken. Wenn man sich anschaut, Apple hat das Spiel neu erfunden, wie die ihre Produkte wirklich darstellen. Und die erklären dir das mit Beispielen, mit, hey, das brauchst du. Die machen auch keine riesen Revolutionssprünge. Bei uns in Deutschland ist es immer gleich so eine Revolution. Die kann ein Mensch nicht mitgehen, rein hirnpsychologisch. 80% der Menschen sind veränderungsaversiv. Die können das nicht mitgehen, die wollen das nicht. Also musst du in Evolution denken. Das iPhone war eine Evolution. Das besteht aus lauter Bestandteilen, das vorher schon da war. Das heißt, wir konnten da easy mitgehen. ChatGPT ist praktisch wie Google, nur ein bisschen anders. Aber wir kannten das. Ein Fenster, einmal klicken, etwas eingeben. Das ist eine Evolution gewesen. Das, was dahinter steht, hätten die Techies deutlich, deutlich komplexer uns nach vorne rausspielen können. Haben sie nicht. Sie haben sich an diesem Google-Fenster orientiert und haben gesagt, hey, ein Fenster ist das, die Oberfläche und damit kann jeder Mensch mit KI umgehen. Das haben wir übrigens schon vorher gemacht. Auch Google Maps oder andere Maps-Systeme, wo wir navigieren, haben ja mit KI schon funktioniert, aber es war so banal für uns, das zu nutzen. Übrigens auch kein deutsches System funktioniert, auch bei den Autoherstellern so gut. Auch da, wir sind nicht gut da drin, diese Dinge von der Oberfläche. Ich sehe manchmal sehr belustigt, wie Leute auf ihrem Parkplatz stehen und reinbrüllen, entweder hey Mercedes oder Volkswagen oder you name it, und das Ding nicht funktioniert und irgendwann entgeistert ihr Handy oben reinpacken und über Google Maps das eingeben. Das ist Fakt. Also weil einfach diese Liebe zum Detail im Vermitteln von Produkten nicht stattfindet in Deutschland.
Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal das Vergnügen hatte, mit SAP arbeiten zu dürfen. Aber es hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert, nachdem ich das erste Mal SAP benutzt hatte, damals als CM-System, warum zum Henker dieses ganze Konstrukt so erfolgreich ist. Weil es so fucking kompliziert war. Und es, die ganze Industrie sich darum gebahnt hat mittlerweile über SAP, wie das implementiert ist, wie es nutzbar ist und so weiter. Also allein der Anspruch, so ein System zu nutzen, das ja offensichtlich einen Mehrwert hat, ein Problem löst, aber trotzdem Brauchen wir es, Sarah, kompliziert, damit wir denken, es ist gut? Oder woran liegt das, dass wir es nicht kommunizieren können? Ist das in unserer Ausbildung ein Mangel? Ist das in unserem Mindset?
Ich glaube, dass es tatsächlich ein Mangel ist in unserem Verständnis von Qualität. Also viele, ich bin jetzt mal plakativ, Mittelstandsmanfreds gehen durch die Welt und sagen, unser Produkt ist so geil, das verkauft sich von selbst. Und historisch gesehen war das so. Sicherlich, an ganz vielen Stellen war das so. Also Made in Germany war ein Gütesiegel. Ja? Damit haben wir was gebaut, weil wir die Ingenieure waren. Wir sind vom Land der Dichter und Denker sind wir zum Land der Ingenieure geworden. Und Ingenieurinnen natürlich. Das Problem ist aber, das zählt halt heute nicht mehr. Die Parameter haben sich verschoben und weil wir so erfolgsverwöhnt waren, ich höre immer wieder auf Konferenzen, ja, wir sind jetzt wieder auf Platz 3 der größten umsatzstärksten Nationen, also der größten Wirtschaftsnationen, da sind wir jetzt wieder auf Platz 3. Und ich denke mir so, ja, weil das die Daten der Vergangenheit sind, die jetzt gerade noch zuschlagen. Wenn du dir mal so Competitive Index anschaust, zum Beispiel, es gibt einen World Competitive Index. Ja, Freunde, da sind wir abgerutscht. Da sind wir auf Platz 27 von 63. Schade, weil ganz viele Dinge nicht stimmen. Und wir stellen uns immer noch hin und denken, ein Produkt alleine kann in dieser digitalen Welt ausreichen, dass Leute das kaufen. Die Marktplätze sind größer geworden. Die Opportunities sind größer geworden. Die sind greifbarer. Die sind zugänglicher geworden und dadurch hat sich ein komplettes Spiel verändert. Als früher die Zugänglichkeit zu Produkten noch sehr stark marktgeregelt war, so von wegen der Vertriebler ist rausgefahren, hat ihr das Heftchen hingelegt und so, da haben wir vielleicht noch funktioniert, ja, weil dann jeder wusste, Made in Germany ist eine super Sache. Aber jetzt in der Zwischenzeit kannst du übers Internet die Leute abgreifen und auch B2B funktioniert so. Das ist witzig, dass die Leute immer denken, B2B ist anders. Aber ein Unternehmen kommuniziert nicht mit dem Unternehmen, sondern es sind Mensch 1 und Mensch 2 in Unternehmen, die miteinander kommunizieren. Also es sind Menschen, die das tun. Und insofern, jeder von uns macht sich's leicht. Wenn ich eine Lösung der Chef sagt oder die Chefin, hol mir ein neues ERP-System. Was machst du? Gehst du in Google oder Perplexity oder sonst irgendwas, haust das da rein und der da erscheint, herzlichen Glückwunsch. Und wo du dich auch noch nach 5 Minuten orientieren kannst und sagst, oh, ich glaube, ich habe verstanden, was das eine kann, was das andere kann. Weil wir merken ja auch, wir springen ab von Seiten, die wir nicht verstehen. Also da ist doch ganz, ganz klar geworden, die Mechanismen, wie Produkte zugänglich werden und ausgewählt werden, die haben sich 100% durchs Internet verändert. Und das nicht zu akzeptieren und immer noch zu denken, Ingenieurskunst reicht, um erfolgreich zu sein, das ist das Grundproblem.
Also mehrere Sachen, die du ansprichst. Die Zugänglichkeit über Informationen, leicht verständliche Informationen über das Internet ist Nummer eins, finde ich. Ja. Aber auch dass die Art und Weise, wie ich den laufenden Entwicklungsprozess kommuniziere, dass ich eben nicht nur zurückgehe in mein stilles Kämmerlein, wo ich dann vor mich hinwerke, ganz leise, dann irgendwann die vermeintlich perfekte Made-in-Germany-Lösung präsentiere und dann sage so, liebe Welt, tada, da ist es. Love it, hoffentlich. Das ist ja auch vorbei. Zumindest, also das, was die Amerikaner ja deutlich besser machen. Die Chinesen weiß ich gar nicht. Aber die Amerikaner auf jeden Fall,
die wie du sagst, kontinuierlich kommunizieren. Bitte? Die haben halt einfach die Diktatur, die sagen, pass mal auf, du kaufst es jetzt und fertig aus. Also die haben es halt, ja, ist ja so. Die haben eine andere, auch da, die haben ein anderes System. Da wird einfach vorgegeben, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Die haben halt keine freie Wirtschaft, keine freie Demokratie. Da funktioniert es anders. Aber in einem demokratischen Land mit freien Handelswegen musst du halt umdenken. Das ist schon so, ja.
Sarah, du hast eine magische Zauberlampe. An der darfst du kräftig rubbeln. Hast du einen Wunsch frei, was das Mindset hinsichtlich Kommunikation im B2B angeht in Deutschland. Was wäre dein Wunsch?
Akzeptanz für Kommunikation als wichtiges Tool. Also Kommunikation ist nicht etwas, das deinem Produkt schadet, weil es das Ganze verkürzt oder falsch darstellt oder sowas, sondern Kommunikation ist dein magisches Mittel, um diese tolle Innovation, Technologie und Lösung, die du hast, überhaupt erst an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und dass Kommunikation im Prinzip, wenn du das so willst, in den Product Lifecycle mit einbezogen werden muss, dass das ein Bestandteil ist, wie Recycling später auch, ist Kommunikation. Und zwar 360 Grad dabei. Immer das entscheidende Element, das dazu führt. Ob du das jetzt magst oder nicht, weil du die Marketing-Fuzzis eh für nicht schlaue Hi-Opi hältst, die nur Geld rausschmeißen und du machst doch eigentlich die Arbeit. Das muss aufhören. Das ist ein Kostenblock, ja, genau. Das ist die Spaßabteilung, die throw the money out of the window. Das ist nicht so. Es kann so sein, wenn es schlecht gemacht ist, aber es kann auch schlecht gemachte Technologie geben. Das muss man einfach immer dazu sagen. Aber wenn es gut gemachte Technologie ist, braucht es gut gemachte Kommunikation entlang des Produktlebenszyklus, um dieses Produkt durchgängig wettbewerbsfähig und erfolgreich zu machen. Und dass das mal akzeptiert wird und nicht eben immer als, das machen wir jetzt mal so nebenbei oder es verkauft sich eh von selbst, das sollten wir dringend ändern. Also wenn da der Genie mal loslegen könnte, ich wäre ihm sehr verbunden.
Super. Bevor wir auf diese Kommunikationskanäle kommen, unter anderem natürlich auch LinkedIn, nochmal eine Frage. Sarah, was sind deine Lieblingsbeispiele für deutsche Tech, gerne B2B-Unternehmen, wo du sagst, jawohl, die haben eine gute Technologie und die können sie auch erklären. Die haben verstanden, wie das Spiel funktioniert.
Das Witzige ist, dass man ja immer schnell zu Startups tendiert. Und das ist aus meiner Sicht auch so, dass ganz viele Startups.
Aber ich hätte jetzt gerne so einen Mittelständler cool aus Baden-Württemberg.
Kommt. Baden-Württemberg, oh, puh, guter Punkt. Weiß ich, ich glaube, die sind NRW. Aber weißt du, wo ich innerlich wirklich. Also es wurde warm. Es war wirklich ein inneres Blumenpflücken für mich, dazu zu schauen. Die Geschichte von Vorwerk ist unfassbar spannend. Vorwerk. Das begann gar nicht bei dem Staubsauger, den wir alle im Kopf haben. Die waren mal ein Teppichunternehmen. Ja. Und dieses Unternehmen ist für mich das Paradebeispiel von You got it. Du hast verstanden, was Transformation bedeutet und du hast verstanden, was Kommunikation bedeutet. Denn Vorwerk ist vom Teppichunternehmen zum Staubsaugervertreter hin zum extrem geilen Küchenhelfer geworden. Thomas, du hast Kinder. Ich glaube, jeder
Wir haben einen.
Das ist der Moment, wo du sagst, jetzt bin ich erwachsen, ich habe Kinder, ich brauche so einen Thermomix. So, und das ist der Moment, die haben das geil gemacht, die haben die Experience geil gemacht, die haben die Kommunikation dazu geil gemacht, es macht Spaß, ja. Produkte müssen und dürfen und sollen Spaß machen.
Sarah, also jetzt machen wir hier halblang, also Dinge, oder? Die Spaß machen, Technologie, die Spaß macht.
Technologie, wo kommen wir denn da hin?
Ja? Wenn das jeder machen würde.
Wenn das jeder machen würde, dann hätten wir ja alle Spaß, furchtbar. Da siehst du ja auch zum Beispiel den kurzen Schlenker noch weg. Warum hat Tesla damals, und das darf man heute nicht mehr sagen, so viel zum Thema I bought this car before Elon became crazy und so.
Ja.
Aber damals, ne, als der losgelegt hat, war das so erfolgreich, weil er E-Mobilität nicht als Vernunft verkauft hat. Das hat jetzt aber besseren Einfluss und bla bla bla, so wie wir es Deutschen wieder gemacht haben. Ganz klassisches Beispiel. Ja, da hast du jetzt die Batterie, da ist das und das, und alle so völlig überfordert. Die hatten alle nur Angst, dass sie stehen bleiben irgendwo. Und der hat gesagt, guck mal, kannst draufdrücken und dann gehen die Autotüren auf und dann kannst du Disco-Licht machen. Und übrigens, es sieht aus wie ein Wohnzimmer. Und guck mal, hier ist ein riesen Tablet drin.
Und es war scheiße schnell. Also, was du den Spaßfaktor vorhin genannt hast von Porsche. Genau dasselbe. Ey, wir kommen von 0 auf 100 in, weiß nicht, Millisekunden.
100%. So, und das war wieder ein Beispiel für geil kommuniziert und nicht einfach nur auf die technischen Assets geachtet. So, und Vorwerk hat, ich weiß nicht, ob du diese Thermomix-Premiere gesehen hast.
Jetzt vor kurzem, der Thermomix, der Fünfer, glaube ich, ne? Und viele haben gesagt, das wäre so Apple-like gewesen.
Ja, richtig. Also, ob man es jetzt so machen muss, weil es tatsächlich Apple-like war. Aber wie geil ist das? Die haben ihr Produkt genommen und haben gesagt, da machen wir jetzt eine Show. Und dieses Wort Show ist nicht negativ, sondern alle waren noch danach so, boah, ich brauche das Ding. Und so funktioniert ja unser Gehirn. Wir sind ja alles kleine Dopamin-Junkies. Wir wollen ja alle Spaß haben. Wir wollen ja alle belohnt werden. Und keiner fühlt sich belohnt, wenn er das Gefühl hat, ich raff nicht, wo ich da draufklicken muss. Und ich raff schon gleich dreimal nicht, was der IT-Mensch mir an der Leitung, der jetzt schon langsam die Nerven verliert, mir erklärt hat. Das macht keinen Spaß. Das stempeln wir negativ ab. Und ich finde deswegen, Vorwerk ist ein fantastisches Beispiel für Ingenieurskunst. Ich bin mir sicher, auch dieser Thermomix ist ingenieursmäßig fantastisch gebaut. Auch das, was sie aufgebaut haben mit ihrem Ökosystem, mit den ganzen Rezepten und Sharings und so.
Ja.
Das ist alles aus der Ingenieurswelt entstanden. Fantastisch. Aber mit der Comms-Abteilung, mit der Marketing-Abteilung wirklich genailed auf ein Level, wo du sagst, zeig mir mal ein anderes Unternehmen, das so verstanden hat. Kann ich gerade nicht nennen.
Jetzt bin ich aber Spaßbremse, Sarah. Das ist ja ein B2C-Produkt.
Das ist ein B2C-Produkt. Aber wer sagt denn, dass das nicht auch für ein anderes Produkt funktioniert? Also wer sagt denn, dass du, wenn du jetzt eine Maschine hast, dass das nicht funktionieren kann, das auch so darzustellen? Also dummerweise, was mir jetzt gerade auch wieder gut einfällt, ist Salesforce zum Beispiel. Ich war letztes Jahr auf der Dreamforce.
Ach, ja.
Junge, Junge. Also was die für eine Show gemacht haben, das ist ein B2B-Produkt. Kurz nochmal erwähnt.
Ja? Also SAP, wer es nicht kennt, ähnlich wie SAP im Prinzip aus den Staaten.
Ja, und ich glaube, es ist in der Zwischenzeit, ich habe gerade mal versucht zu spicken, ich glaube, von dem Umsatz her sind die ähnlich groß, das weiß ich gerade nicht hundertprozentig auswendig. Ich glaube, aber SAP ist das deutlich wertvolle, Salesforce in der Zwischenzeit ist deutlich wertvollere Unternehmen, weil die einfach auch unfassbar gut da drin sind. Die haben dieses Agentenzeitalter ausgerufen. Als die das gemacht haben im September, ging plötzlich diese Welle los. Und deren Show dazu, ich habe nicht einmal so ein hässliches Screen Capturing gesehen, sondern die haben es geil gemacht. Da stand irgend so ein flippiger Designer plötzlich auf der Bühne und hat dann gezeigt, wie man bei ihm einen Customer-Agenten nutzen kann, um was umzutauschen, wo du sagst, Junge, für 8.000 Euro gehe ich eh kein Kleid shoppen, aber danke für das Beispiel. Es war trotzdem geil gemacht, weil der Typ flippig war, weil es einfach rüberkam, was dieses Ding, dieser Agent kann, ja, so. Und das ist ein B2B-Produkt. Es ist nicht aus Deutschland, deswegen habe ich es leider nicht nennen können. Und ich finde, da können wir einfach alle uns eine Scheibe abschneiden und sagen, von A bis Z, ich habe sogar gesagt, weißt du, was crazy war? Da war sogar der Weg zur Toilette bis hin zu den Toiletten, die waren alle in diesem Dream Forest gestylt. Also das war bis ins Detail gedacht. Du warst in dieser Salesforce-Welt drin. Und das sich zu trauen in Deutschland und nicht zu sagen, da stellen wir ein paar Schnittchen hin und dann steht da der CIO mit dem CEO und die beiden erzählen dann, was wir jetzt Neues, technisch Geiles haben. Da geht keiner raus und sagt, das merke ich mir jetzt. Das war eine Experience, die geil war.
Dann hast du meistens viele Zahlen, Daten, Fakten, die eben emotional gar nicht abholen, sondern diese blauen Typen.
Irgendwelche Expressionszeichnungen auf irgendwelchen Folien, die völlig überladen sind und alle so, muss ich denn hingucken? Was von diesen 20.000 Zahlen und Schräubchen ist jetzt wichtig? Ja.
Sehr, sehr guter Punkt. Es geht ja schon mal damit los, dass auch du entsprechend Kapazitäten hast in der Kommunikationsabteilung, vielleicht mehr als 1,3 FTE hast, die vor allen Dingen hauptsächlich nur für Messen zuständig sind und vielleicht noch für die Webseite. Auch LinkedIn, habe ich gehört, kann ja ein valider Kanal sein, um Unternehmens- und Produktkommunikation zu betreiben. Liebe Sarah, du bist ja auch in beiden Welten unterwegs, sowohl in auf Bühnen haben wir schon gesagt, aber auch mit Videos und so weiter. Was siehst du, wie können Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben, auch LinkedIn nutzen, um vielleicht nicht nur Employer Branding, aber auch eben ihre Produktthemen zu platzieren und zu kommunizieren?
Alles, was ich gerade gesagt habe, hat im Prinzip die Bottomline. Wir emotionalisieren viel zu wenig unsere Produkte und unsere technischen Lösungen. Und LinkedIn ist und bleibt ja ein People-Business. Erstmal noch. Also es wird immer mehr KI generiert und alle Actionfiguren der Welt sind jetzt auch gepostet. Also von daher ein bisschen ändert sich das Ganze gerade. Aber am Ende ist LinkedIn eine fantastische Chance zu emotionalisieren. Und ich weiß, dass das die Leute nicht gerne hören. Das ist für gerade Techies der Moment, wo die sagen, ah, ist doch alles Quatsch und so. Das ist es nicht. Weil wie gesagt, wir Menschen, wenn man sich das anschaut, da können wir ganz gut mit Wissenschaft antworten. Wir sind rein emotional gesteuert. Unser Gehirn funktioniert emotional. Also wir haben diesen präfrontalen Kortex, das ist das tolle Denkzentrum, das analysiert und Co. Und wir haben das limbische System, das ist das Emotionale. Das ist älter, das ist stärker, das ist das, was uns jeden Tag antreibt, das ist das, was uns sauer werden lässt, das ist einfach das, was uns aus dem Bauch raus auch entscheiden lässt, ist es gut oder ist es nicht gut.
Und schnelles Denken, langsames Denken.
Richtig, die Wissenschaft hat bewiesen, also das ist Fakt, um den Techies mit Fakten zu kommen, es ist Fakt, dass wir emotional reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf LinkedIn was sehe, wo ich einen sehr sympathischen Thomas da sehe, der mir irgendwas erzählt, dann höre ich da A ganz anders zu. Ich habe sofort einen Sympathie-Tag, um in der Techie-Sprache zu bleiben, das nennt sich somatischer Marker. Ich habe sofort einen Tag drauf gemacht, der, oh, sympathisch heißt. Und das heißt, ich habe schon mal eine ganz andere Schwelle, dir zuzuhören. Und ganz oft scheitert ja Technologie an Unverständnis. Und Unverständnis ruft Ablehnung hervor. Und das ist eine Kette, die zu durchbrechen ganz schwer ist. Und wenn du jetzt schon mal so ein bisschen emotionalisiert hast und ich grundsätzlich schon mal dem Thomas gegenüber sehr positiv eingestellt bin, bin ich geneigt, dir länger zuzuhören, genauer zuzuhören und vielleicht nicht sofort zurückzuschrecken. Wenn du mir jetzt irgendwas Technisches zeigst, dann habe ich vielleicht auch eher, wie soll ich sagen, die Schwelle überschritten, dass ich sage, okay, Ich frage jetzt doch, was bedeutet das eigentlich, Thomas? Ich habe nicht so viel Ablehnungsangst. Und deswegen finde ich LinkedIn eine fantastische Verpackung über das Emotionale, über Menschen, um diese wirklich sehr komplexen Themen, die man über furchtbare Präsentationen oder komplizierte Texte gar nicht erst rüberbringt, über den Menschen auch wieder, wenn man es strategisch sieht, als Tool zu vermitteln. Also unschlagbar gut.
Ich will jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber das klingt in meinen Ohren mit einem kleinen Bias ja schon so, als würdest du sagen, jawohl, baut eure Personal Brand auf, liebe Führungskräfte, und enabled auch eure Mitarbeitenden dafür, auch eine eigene Stimme auf LinkedIn zu haben, um über ihre Themen zu sprechen.
Beim Wort Personal Brand zucken die zusammen. Wir nutzen das niemals. Wir sagen immer nur, weil so sehen die sich nicht. Techies mögen keine Aufmerksamkeit, Techies mögen Nullen und Einsen, Techies mögen Tasten. Mit Menschen ist es manchmal ein bisschen schwierig, um das jetzt sehr zu verallgemeinern. Es gibt auch Ausnahmen, die meisten sind so, die haben da gar keinen Bock drauf. Und wenn du denen dann kommst und sagst Personal Brand, dann haben die gleich irgendwelche Influencer im Kopf, die sie ganz furchtbar finden. Was du aber denen sagen kannst, ist, bau deinen Expertenstatus aus. Du bist der große Experte für oder die große Expertin für. Und das aufzubauen und damit ein Stück weit auch deinem Unternehmen, aber auch dir selber sozusagen beizusteuern, das ist das, wo die Leute drauf eingehen, wo man sagt, du hast so viel zu sagen. Hey, und stürzt dich nicht manchmal, dass die Leute gar nicht zu schätzen wissen, was du da alles baust, weil sie es nicht verstehen. Hier ist eine Chance, mal zu zeigen, was für geniale Sachen du machst. Und im gleichen Effekt ist es für die Firma gut und im gleichen Effekt ist es auch für dich gut, weil du anders wahrgenommen wirst. Du bist der Experte, der dann sichtbar wird oder die Expertin. Und das mögen die viel mehr. Also Personal Branding ist bei uns in unserem Team nicht erlaubt zu sagen, wenn es um Techies geht, weil da gehen die dir rückwärts zur Türe raus und sagen, tschüss, du Kommunikationstante, damit will ich nichts zu tun haben.
Also auf jeden Fall den Expertenstatus avisieren und festigen.
100%.
Und liebe Hörer, das ist auch, also auch aus der eigenen Praxis, auch das hat seinen Platz auf LinkedIn. Wir haben auch Mitkunden betreut wie Heidelberg Materials zum Beispiel, wo es auch ganz, ganz tolle Beiträge ging über die CO2-Mineralisierung in Zement. Ja, ich fahre jetzt auch nicht jeden Tag auf und denke mir, boah, das war ein spannendes Thema, würde ich gerne mehr dazu lesen. Aber es gibt halt Menschen, die das total spannend finden in der Branche. Und wenn man für diese Menschen tolle Beiträge macht mit der fachlichen Tiefe, aber auch mit einer persönlichen Leidenschaft verbunden, dann ist das super.
Ja.
Dann ist das super. Traut euch das gerne auch miteinander zu verbinden. Ich glaube, Sarah, ich bin da absolut bei dir. Du selber machst ja sehr, sehr viele Videos auch auf LinkedIn. Ist das deiner Erachtens nach die beste Möglichkeit, um Fachthemen und Personalität, Personality zu verbinden?
Personalitäten, Dinge. Ja.
Deutsch, Englisch, blub.
Also ich komme leider gar nicht mehr so viel zu den Videos. Das habe ich früher viel, viel mehr gemacht. Ganz viel auch in der Corona-Phase. Ich hatte Zeit. Es ist natürlich schon so, Videos brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ich empfehle aber wirklich die Power von Bild und Ton zu nutzen, weil das wirklich viele Dinge veranschaulichen kann, die super schwierig sind. Wenn du jetzt zum Beispiel, das merkst du ja auch, wenn du nur einen Podcast hast und du willst was beschreiben, dann musst du dich schon deutlich mehr anstrengen. Es dauert deutlich länger, um etwas zu vermitteln. Und wenn es richtig komplex ist, ist es doch geil, wenn du was zeigen kannst und die menschliche Komponente hast, die das so soft vermittelt im Prinzip, dass es für die Leute greifbarer wird. Am Ende ist für mich nicht die Frage, machst du Video oder machst du nicht. Bei uns, wir arbeiten sehr viel mit Formaten. Das ist nicht nur technischer Natur, also dass wir sagen, ist es ein Video, ist es ein Text, ist es ein Bild, ist es eine Grafik. Das ist das technische Format. Wir nutzen auch redaktionelle Formate, um da mal ein Beispiel zu geben. Wenn du jetzt die Nachrichten einschalten würdest, so die Tagesschau um 20 Uhr, so, und dann würden die anfangen, dir episch Storytelling-technisch irgendwas zu erklären, wirst du denken, hä, ganz kurz, ich wollte jetzt wissen, was der Trump mit den Zöllen macht, ja. Warum erzählst du mir das nicht einfach? Und dann kommen plötzlich auch noch die Sportnachrichten und die Nachricht aus dem Zoo direkt dahinter und denkst, hä, warum jetzt schon das Wetter, es ist 4 Minuten nach, was? Es würde keinen Sinn ergeben, weil das Format, das redaktionelle Format, das Template, wenn du so willst, Nachrichten, so gebaut ist, dass kurze, prägnante Info, immer gleich aufgebaut, Berlin.
Ja.
Bald Bundeskanzler Friedrich Merz, bla 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 bla, geht um die Schuldenbremse. So, das geht relativ schnell, kriegst du zack, 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 die Informationen vermittelt. Und damit hast du dich informiert, weil du nur die News abgreifen wolltest. Was passiert gerade? Ist quasi so ein, wie bleibe ich im Geschehen drin?
Kurz up to date.
Up to date. Das ist das redaktionelle Nachrichtenformat. Wenn du jetzt was Kompliziertes erklären willst und du würdest genauso gleich vorgehen, dann würdest du vielleicht Leute abholen, die 100% verstehen, was, keine Ahnung, ein Rack ist, eine Architektur ist und so weiter und du möchtest da gerade ein Update geben, dann ist das für die Leute vielleicht spannend, aber für die Leute, die damit gar keine Ahnung haben, die verlierst du 100%. Das heißt, da musst du die Story erstmal aufbauen, da musst du erstmal überlegen, wo stehen die Leute und dann eignet sich zum Beispiel so ein Videoformat, so ein Erklärformat, wobei Erklärformat immer so in Anführungszeichen, aber so ein Anwendungsbeispiel oder Use-Case-Format oder sonst irgendwas, was halt cool ist oder vielleicht auch mal ein Talk um ein Thema, was irgendwie gerade kritisch ist, zu diskutieren. Also danach entscheiden wir, was ist die Information, was soll damit erreicht werden und wie sieht die Verpackung aus. Und natürlich ist Video ein gut geeignetes Element, aber manchmal braucht es halt nicht. Man muss ja auch in Kosten und Nutzen denken. Deswegen die Information, die du vermitteln willst und dein Ziel entscheidet, wie die Verpackung auf der Content-Ebene ausschaut.
Spannend. Also journalistische, klassisch redaktionelle Formate, denkt erstmal in die und danach schauen wir, wie wir die befüllen können.
Also eigentlich so, was ist die Kerninfo und welches Format passt dazu und wie füllen wir es dann auf mit den Detailinfos, mit dem Kontext, den wir brauchen. Das ist so eher so unsere Vorgehensweise. Also da denken wir auch sehr strukturiert, sehr strategisch und bereiten das auch so vor, dass es auch da, wir haben natürlich eh Formatvorlagen, also sogenannte Templates, über die wir dann arbeiten, sodass wir jetzt nicht jedes Mal wieder von Null anfangen müssen, weil sonst würde uns irgendwann die Kommunikationsabteilung lynchen und sagen, was verbrennt ihr da unser Geld? So sind wir relativ zügig, haben aber trotzdem sichergestellt, dass die Information so vermittelt wird, dass es ankommt und auch das Ziel erreicht.
Ja. Welche Rolle spielen da Metaphern und Geschichten?
Also abhängig davon, was man machen möchte, sehr, sehr viele und große. Also wenn man sich unsere Videos anschaut, auch die, die wir gemacht haben oder jetzt zum Beispiel auch auf der Masterclass, wo wir da sind, bei der OMR dürfen wir zum Beispiel auch über unsere Tech-Kommunikation sprechen. Da machen wir ganz viel Storytelling, weil wir wissen, zum Beispiel jetzt in der Masterclass sitzen Leute 90 Minuten. Die Aufmerksamkeitsspanne ist spätestens nach 15 Minuten eigentlich weg, also musst du Impulse setzen. Und dann versuchen wir schon, ganz viel Storytelling auch reinzubringen und nicht Storytelling im Sinne von, das ist Paul. Paul hat ein Problem. Paul soll ein ERP-System finden, wo sich jeder denkt, sag mal, ich fühle mich verarscht, ich fühle mich nicht ernst genommen, sondern eben sowas wie, keine Ahnung, wusstest du eigentlich, dass die heutige Fabrik, die wir haben, da geht, denkt ja relativ, viele denken da an Henry Ford, an das Fließband. Mhm. Aber eigentlich war es ein Uhrenmacher oder ein Perückenmacher, die unsere Welt heute gestaltet haben. Schon hörst du anders zu oder du gehst noch krasser rein und sagst, wenn du richtig innovative Leute willst, dann hol dir einen Uhrenmacher und einen Perückenmacher an Bord. Dann gucken die Leute natürlich und sagen, was? Hä? Und dann kann man sagen, ja, zumindest war das damals so, Ende des 18. Jahrhunderts, denn, und dann kannst du so eine Geschichte erzählen, kannst sagen, hey, übrigens, Richard Arkwright und so, die haben damals eine Baumwollspinnerei gebaut und dann kannst du das rüber transportieren. Du musst nicht sagen, ja, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema oder hey, wir haben übrigens eine neue tolle Technologie gebaut im Bereich Automatisierung von Fabriken und gleich damit reingehen, sondern du kannst die Leute auch abholen. Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Aber wenn du Leute wirklich unterhalten willst und so in Richtung Event wieder gehst, dann immer hundertprozentig überleg dir, was ist eine geile Story, um die Leute abzuholen, um die mitzunehmen und nicht einfach nur plain, das haben wir gemacht, das ist jetzt da, hier können sie es kaufen.
Fragen?
Genau, Fragen? Nein? Gut. Jetzt kaufen.
Jetzt lass mich auch nicht hängen, wer war denn jetzt der Uhrenmacher?
Wer war der? Richard Arkwright.
Aber das war der Uhrenmacher. Achso, das wäre
genau, der Perückenmacher hieß anders, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die beiden haben tatsächlich die erste Baumwollspinnerei gemacht und der Clou war, dass die Wasserkraft benutzt haben, um die Spinnräder anzutreiben, sodass sie quasi entkoppelt haben, dass man den ganzen Tag eben nicht arbeiten kann. Somit haben die sozusagen Effizienzsteigerung gemacht und der Perückenmacher, der Perückenmacher war Arkwright und der Uhrenmacher fällt mir gerade nicht ein. Kane heißt er, glaube ich. Kane oder Kane.
Es kommt in die Shownotes.
Genau, es kommt in die Shownotes rein. Spannende Geschichte. Der hat nämlich dann Automatisierung gemacht, sodass quasi Spinnräder von Nicht-Profis benutzt werden konnten. Also fantastische Geschichte, Ende des 18. Jahrhunderts. Großartige Geschichte, wie eine Fabrik quasi, eine moderne Fabrik entstanden ist. Kann ich nur empfehlen. Gute Geschichte.
Aber ich stelle selber fest, in dem Moment, wo du gesagt hast, stell dir mal vor, oder weißt du eigentlich das? Da geht ja schon wirklich der Kopf auf und du nimmst das Publikum mental auf jeden Fall mit und hast dann eine ganz andere Einstellung, ganz andere Öffnung für deinen neuen Input, für deine Gedanken, für deine Prozesse.
Weißt du, was auch ein mega magisches Kommunikationstool ist?
Sarah, sag mir das am Ende des Podcasts.
Sag ich dir am Ende des Podcasts.
Vorher würde ich gerne noch ein bisschen zu dir kommen, zu deiner LinkedIn-Routine und danach sprechen wir noch über das krasse, magische Kommunikationstool. Du bist auf LinkedIn sehr aktiv, wenn mich die Followerzahlen und die Interaktionsraten nicht belügen, auch sehr, sehr erfolgreich. Leute lesen und hören gerne von dir, und zwar fast 20.000 davon regelmäßig. Sarah, wie sieht denn deine LinkedIn-Routine aus? Wie benutzt du das Tool?
Boah, gerade ganz mies. Ich habe heute Morgen noch gesagt, es ist echt schlecht geworden. Also ich meine, jeder hat mitbekommen. Ich komme gleich dazu, dass ich hier nicht rausgeschmissen werde aus der LinkedIn-Lounge. Es ist ja so, LinkedIn hat ja echt die Game-Spielregeln verändert. Ja, die Reichweiten, die man früher hatte, kriegt man nicht mehr. Also wer was anderes erzählt, lügt aus meiner Sicht. Das ist nicht so. Jeder erkennt diese Einbrüche und es ist eben nicht nur der gute Content, der zählt, sondern es ist einfach ein Spiel geworden, wo auch plötzlich ein Stück weit mehr Monetarisierung drinsteckt. Die wollen natürlich auch mehr Ads und so weiter. Aber was mir auffällt und deswegen kommt gerade dieser Einschub. In den letzten Wochen habe ich es nicht gut geschafft, zu interagieren, also mich mit Leuten auszutauschen. Und das mag ich eigentlich am liebsten auch an diesem Tool, also zu kommentieren, regelmäßig auf Nachrichten zu antworten. Es waren einfach sehr, 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 sehr anstrengende Wochen, die letzten Wochen, weil ich einfach auch diese Doppelbelastung habe. Ja, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn dann so C-Level-Leute sagen, ich muss hier, ne, also ich habe keine Zeit für LinkedIn, weil ich bin ja Führungskraft, wo ich denke, ich habe ein Unternehmen. Das ist die eine Funktion, ich bin CEO und ich moderiere und bin den ganzen Tag unterwegs. Also ich krieg's irgendwo hin. Und wenn es abends mal kurz vorm Fernseher ist, was aber daran gerade leidet, ist halt wirklich dieses sich austauschen. Und wir wissen alle, die Interaktion schießt die Reichweiten wieder nach oben. Das merke ich immer, wenn ich aktiv bin, geht das wieder hoch. Immer wenn ich nicht aktiv bin, geht das runter. Und deswegen ist das schon so, dass das was ist, was mich gerade selber so ein bisschen stört. Grundsätzlich ist es so, dadurch, dass ich ja zwei Hüte aufhabe, ich sag mal, sobald Events sind, ist es easy peasy, weil dann habe ich immer meine Fotos, die cool sind, dann habe ich die Geschichten, die ich da erzählen kann. einfach in den Phasen, wo nicht so viel los ist, muss ich natürlich auch irgendwie den Ausgleich schaffen und so ein Stück weit mehr auch wieder das von der Firma, was tun wir da eigentlich, spielen. Mhm. Und da habe ich viel Glück, weil wir haben da ein System wirklich jetzt entwickelt, das gut funktioniert. Alex macht für uns die redaktionellen Beiträge, der kümmert sich um unseren Kanal, macht mit dem Team zusammen die Postings und ich darf dann sozusagen die passen zu meinem Kanal, einfach nochmal umschreiben. Also die geben mir sozusagen eine Idee rein, weil oft ist es ja die Idee, für die man keine Zeit hat, nicht das Schreiben. Das challenge ich auch immer. Geht es darum, dass du es nicht schreiben kannst in der Zeit oder geht es darum, dass du keine Idee hast und keine Zeit auf Ideen zu kommen? Und das hilft mir enorm, dass das Team mir wirklich die Ideen immer wieder reinschmeißt und sagt, hey, wir posten heute dazu oder nächste Woche posten wir da und dazu. Überleg dir schon mal ein Foto, was du nutzen kannst. Überleg dir mal, wie du es für dich nochmal anteasen kannst oder geben mir ganz konkret rein, hey, das passt doch ganz gut. Du hast doch neulich über digitale Souveränität gesprochen. Passt doch gut zu dir. Mach doch du den Enkel drauf, weil wir achten schon akribisch drauf, dass nicht auf Tech World Told, auf Alex Profil, auf meinem Profil derselbe Bums läuft, sondern dass das kanalspezifisch ist, also dass Tech World Told wirklich den Firmenpunkt abdeckt. Alex macht so mehr diesen Content-Geschäftsführer-Part. Ich mache mehr so den Strategie-Startup Europa, Deutschland, Souveränitäts-Part, Female-Founder-Part. Und insofern haben wir alle dasselbe Thema, das kann man nachgucken, aber jeder guckt anders drauf. Und das ist das, was mir wahnsinnig hilft im Alltag, dass ich da eben nicht auch noch das alles machen muss, sondern im Prinzip redaktionell den Plan immer vorgelegt bekomme für den Monat und dann weiß, wo kann ich draufgehen, kann dann auch nochmal koordinieren, kann denen sagen, an dem Tag kann ich nicht, weil da kommt ein Posting vor dem Event. So, und das ist so ein bisschen die Routine.
Und da ist auch, liebe Hörerinnen, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit dabei. Du kannst über dasselbe Thema, können mehrere Personen schreiben, weil die halt eine andere Perspektive, eine andere Erfahrung, anderes Wissen haben oder anders und oder anders schreiben. Also genau. Das ist gerne so aufteilen, aber auch immer auf thematische Kernposition zurückkommen.
Ich würde gerade sagen, aber Thomas, da bist ja du auch oder seid ihr ja auch Spezialisten. Aus deiner Sicht, das funktioniert doch eigentlich nur, wenn du wirklich deine Positionierung hast, weil wenn ich gar nicht weiß, wie mein Ankle ist, wie mein Blickwinkel und das muss man eigentlich machen. Oder siehst du da so manchmal so dieses Stirnrunzeln, dass die Leute sagen, ja, warum sollen wir jetzt da Zeit und Geld investieren, die Positionierung zu machen von einzelnen Leuten?
Na klar, das ist, womit wir immer starten, sowohl in der CEO-Branding als auch bei den Corporate-Influencern, dass wir sagen, hey, was sind deine Stärken? Also erstmal, wer bist du eigentlich? Was sind deine Stärken? Was kannst du richtig gut? Worin bist du richtig gut? Was unterscheidet dich von deinen Peers? Wer ist deine Zielgruppe? Wen willst du erreichen? Was sind deine Themen? Was sind deine Botschaften? Also was soll wirklich hängen bleiben? Und daraus formulieren wir dann eben eine Positionierung, genau wie du es gesagt hast. Und das sollte sich idealerweise überschneiden, auch mit der Company, bei euch eben Tech World Told, dass wir da auch schon eine Überlappung haben. Aber es darf eben auch Freiheiten haben, sagen, jawohl, hey, auch du hast Themen, die vielleicht mal nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, weil du dich nebenbei noch mit Neuropsychologie interessierst oder mit Ehrenamt zum Beispiel. Das ist vollkommen fein. Bring das auch mit rein, denn es bringt wiederum, das hast du vorhin gesagt, Sarah, dich als Person nahe. Und die Leute hören dir mehr zu, weil du, ich sag mal, dreidimensionaler bist, weil du nahbarer, authentischer bist.
Ja. 100%. Und das macht's ja auch wieder so einfach, wenn wir jetzt mal wieder auf die Effizienz und auf die Kapazitäten von Comms-Abteilungen kommen. Es macht's so einfach, wenn der Teil einmal klar ist. Klar, am Anfang, das will keiner haben. Jeder will sofort loslegen. Aber sich diese Mühe am Anfang zu machen, macht's am hinten raus so viel leichter, weil man wirklich sagt, ich habe ein Thema, ich schmeiß das rein, sag das meinen 5 Expertinnen und Experten im Unternehmen, sag zu dem, keine Ahnung, KI-Spezialisten, wir haben das Thema, sagt zum Infrastrukturspezialisten, wir haben das Thema, sagt zum HR-Spezialisten, wir haben das Thema und jeder wird dir was anderes dazu schreiben und du hast diese ganze Vielfalt aus deinem Unternehmen einmal über ein einziges Thema und Posting sozusagen abgedeckt. Das ist eine Magic, die muss man verstehen und dafür muss man bereit sein, die ersten Schritte mal zu investieren und sicherlich Ressourcen und Geld, aber ich finde die großartig, also bei uns funktioniert das auch extremst gut und ganz, ganz smooth. Auch für mich so als Führungskraft, die sozusagen doppelt belastet ist, funktioniert das wunderbar.
Klasse. Vielen, vielen Dank für die Rampe eben auch übrigens mit der Frage. Noch 2 Fragen an dich, dann kommen wir zu dem magischen Kommunikationstool. Sarah, was war dein erfolgreichster LinkedIn-Post? In Klammern, das heißt für dich Erfolg. Und warum hat er funktioniert?
Also wenn man nach den Reichweiten geht, deswegen muss ich so lachen, ne? Waren es 2 Postings, die eigentlich gar nicht wichtig war.
Ich glaub, 5 Minuten im Zug geschrieben.
Aber wirklich. Damals, als Kamala Harris bei der Inauguration war habe ich einen Post gemacht, weil ich liebe ja immer die Simpsons. Geiles Storytelling-Tool übrigens, auch die Simpsons. Simpsons Predict the Future. Es ist ein Rabbit Hole. Ihr seid weg, wenn ihr das in YouTube eingebt. Aber man kann viele Rampen damit machen, um Geschichten zu erzählen. So, wer hat es eigentlich erfunden? Star Trek übrigens auch, die elektrisch öffnenden Türen. Mhm. Anyhow, ich kannte bei Simpsons Predict the Future kannte ich diese Szene, die kurz vorher rausgesucht wurde, wo in einer Folge Lisa für die Präsidentschaft kandidiert.
Das und dann war, hat im Film war sie doch.
Genau.
Nee, da war Schwarzenegger Präsident. Ja, ich erinnere mich aber.
Nee, genau. Aber in der Serie hat sie kandidiert. So, und dann gibt es da so eine Szene, wo sie eben spricht, wo halt auch diese Amts, wie heißt das auf Deutsch?
Amtseinführung.
Genau, diese Amtseinführung ist, so, ne, wo der Eid abgenommen wird und so weiter. Und dann steht da Lisa und hat so eine Perlenkette an, so ein lila Kleid, Kostüm und so eine weiße Perlenkette. Und du guckst so drauf und denkst so, krass, die erste Frau, die jemals da stand, als Vize, Kamala Harris, hat dieses Kleid und diese Perlenkette an. Und ich habe das so als quasi Gegenüberstellung, so als Splitscreen sozusagen gemacht. Und das Ding ging ab wie Schmidts Katze. Ich hatte wirklich, also ich glaube, 700.000, 800.000 Views drauf und eine Menge Likes. Und ich dachte mir so, ich weiß noch, dass ich das geschrieben habe bei meinen Eltern abends auf der Couch und dachte so, scheiß drauf, es ist keine Zeit für LinkedIn, ich baller's jetzt mal raus. Hab's halt wenigstens auch auf Englisch gemacht, weil ich dachte, naja, es war halt 21 Uhr in Deutschland, aka die amerikanischen Community, kannst jetzt eher lesen. Und das Ding ging ab, ich konnte es nicht mehr einfangen. Also unfassbar witzig, es hatte gar nichts mit mir zu tun, so viel zum Thema erfolgreicher Post. Meine erfolgreichsten Posts, da möchte ich gar nicht einen rauspicken, sind immer dann, wenn sich Leute bei mir melden und sagen, entweder, boah, ich fühle das so sehr, vielen Dank, sich so ein bisschen verstanden fühlen, so ein bisschen den Schmerz geteilt fühlen, vielleicht noch nach einem Tipp fragen oder ganz klassisch Leute über die Summe der Postings, die wir haben, kommen und sagen, ey, ich sehe, dass ihr auf LinkedIn immer postet, wir haben jetzt auch das Problem, also dass quasi wirklich der Inbound-Effekt zieht. Das ist kein einzelnes Posting, sondern das erfolgreichste Posting ist, wenn du alles zusammenfasst, die Strategie dahinter richtig machst, weil dann kommen Leute und sprechen dich an. Und das passiert immer wieder, also unser Haupttool zum Vertrieb ist LinkedIn aktuell immer noch. Klar, Messen, wo wir Masterclass geben, auf Bühnen stehen. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir das ganz viel machen dürfen. Und das funktioniert auch. Aber der zweite Kanal, der super wichtig ist, ist LinkedIn. Und das ist für mich erfolgreich, wenn Leute wirklich, also Likes und Reichweite ist Monopoly-Spielgeld. Wenn du daraus nichts machen kannst, im Alltag, für dein Business, bringt dir das nichts. Das muss man einfach verstehen. Das ist nicht die Realität. Wenn daraus kein Business, keine Kontakte, keine Opportunities werden, hast du ein tolles Monopoly-Spiel, was witzig sein kann, aber kein Business-Impact.
Likes und Reichweite sind Monopoly-Geld. Das finde ich auch schön. Das werde ich mir auch mal. Das werde ich dir vielleicht mal klauen bei gepassener Gelegenheit.
Ja, Credits gehen raus an mich, dann ist okay.
Ja, natürlich. aber das wäre meine letzte Frage gewesen, wirklich, wie schaffst du es denn aus diesem Spiel, aus dieser Business-Party auch wirklich echtes Business zu ziehen und Aufträge zu generieren? Aber deine Antwort ganz klar, Kontinuität in der Botschaft.
100%.
Einigermaßen hohe Frequenz, damit du eben sichtbar bist
Richtig.
Und bleibst.
Richtig. Es ist, glaube ich, das, was in deinem Podcast immer wieder gesagt wird und die Leute sind vielleicht manchmal enttäuscht, dass da nichts Neues kommt, aber das Spiel wird halt immer noch nicht verstanden. Es darf nicht zu aggressiv Werbung sein. Es muss die Leute abholen bei ihrem Problem. Es muss dich als Expertin oder als Experte zeigen und durch die Kontinuität und durch die Art und Weise, wie du das machst, plus natürlich sowas wie, sind wir ehrlich, Konferenzen helfen sehr. Ja. Also wenn du die Person bist, die bei der Hannover Messe auf der Bühne steht und spricht, dann heißt das irgendwie, die muss was können. So, ne? Du hast halt so eine Credibility dadurch. Und dieses Konglomerat an Offline-Events und Online-Präsenz, das ist so das, was bei uns wirklich zum Business-Erfolg führt.
Cool, auch das Thema Events, Britta Behrens hat es vor kurzem auch nochmal gesagt, auch Susanne Trautmann in einer anderen Folge, wie wichtig doch wirklich auch Live-Events sind. Also das miteinander kombinieren mit diesem digitalen Business-Party, mit den echten Business-Partys, auf jeden Fall viel, viel wert. So, bevor jetzt Sarah noch ihr magisches Kommunikationstool endlich hier zeigt und, nee, zeigen tust du es ja nicht, erzählst, noch eine Bitte. Wenn du auch gerne noch mehr lernen möchtest, liebe Hörenden, wenn dir das gefallen hat, dann lass uns gerne ein kostenloses Abo da. Wenn es dir richtig gut gefallen hat, auch gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der in einem Unternehmen arbeitet, wo es vielleicht auch tolle Produkte und Innovationen gibt, aber wo es an Kommunikation noch ein bisschen mangelt, dann darfst du auch gerne diese und andere Folgen auch gerne dorthin weiterleiten. Auch wenn es vielleicht dein Vorgesetzter ist und du brauchst ein bisschen mehr Power hier im Marketing in deinem eigenen Unternehmen. So, weiter Werbeblock. Und jetzt, liebe Sarah, was ist dein magisches Kommunikationstool? Was kannst du uns empfehlen?
Es ist sehr ungewöhnlich, aber das magischste Kommunikationstool, was ich mitgeben kann.
Ja.
Ist die Pause. Es ist unglaublich, wie effektvoll das ist. Das ist jetzt natürlich nichts für den Text, aber das ist was für Meetings. Es ist was für die Bühne, es ist was für Videos. Wir neigen dazu, musst du mal aufpassen, dass Menschen, wir mögen Pausen nicht in so Extremsituationen, wenn wir auf einer Bühne sind, in einem Meeting sind, es wird durchgelabert, du kannst es ja sehen, dieser Mut, mal eine Pause zu machen, also dass ich mich hinsetze und warte und nicht reinquatsche, bis du die nächste Frage stellst, dass ich einfach warte und gucke, jetzt sortiert sich gerade Thomas und guckt, was er als nächstes fragt und einfach mal die Klappe zu halten. Die Magie liegt in dem Moment wirklich auch mal da drin, die Leute auch auf einer Bühne mit einer Pause wieder zurückzuholen. Weil das ist so der Moment, wo dann Leute plötzlich wieder so hochgucken, so, was ist hier los, warum ist auf einmal still? Und das kann ein magisches, wirklich, das macht eine Interpunktion. Das heißt, bevor du was ganz Wichtiges sagst, mach eine Pause.
Darf ich das ergänzen? Weil ich lieb's gerade total.
Wenn du eine Pause vorher machst, dann auf jeden Fall.
Und dann denken die Hörer, Erfolg ist vorbei und es hängt gerade.
Genau, denke ich so, sind die durch?
Sondern ist der Eck hinten dran? Kennst du noch früher bei den Alben, da gab es immer noch so einen versteckten Track, der nicht auf dem Cover stand?
Ja.
Musstest aber so eine Minute lang Pause haben.
Exakt.
Das war auch geil.
Diese Maxi-Singles, die man sich da gekauft hat, wo sie in 4 Versionen Wannabe von den Spice Girls drauf war. Und bei einem war es hinten dran. Ja,
genau. Bei mir war es nicht Wannabe, es war diese kanadische Band. Ist auch egal. Als jemand, der früher sehr, sehr starke Sprechprobleme hatte und heute auch aufgrund meiner hessischen Herkunft immer noch gerne mal zum Nuscheln und zu schneller Sprechen tendiert, studiere ich Pausen ein bisschen und ich liebe sie. Weil tatsächlich, selbst wenn ich zu schnell spreche, wenn ich zwischendurch Pausen mache, versteht man mich besser.
Ja.
Und ich möchte gerne noch ergänzen, was du gerade gesagt hast. Nicht nur bevor du etwas Wichtiges sagst, auch nachdem du etwas Wichtiges gesagt hast, kann eine Pause dafür sorgen, dass die Menschen denken, oh, das war wohl wichtig gerade. Das Gehirn zieht so nach.
Ja, es hat auch, du gibst auch die Chance, das, was gehört wurde, zu verarbeiten. Ja. Gerade wenn es komplex ist. Deswegen nochmal an alle, die Techies sind und alle, die technische Themen haben. Dieses auf einer Linie durchreden, gibt der Chance, dem Gehirn nie die Chance, mal was wirklich zu transferieren, zu prozessieren, so wie so ein Prozessor, das wirklich zu verarbeiten, genau. Dazu braucht es eine Pause. Und das ist wirklich ein magisches Tool, hat jeder unendlich in Ressourcen zur Verfügung, also setz es gerne ein, das wirkt wirklich Wunder manchmal.
Fantastisch. Wir machen jetzt auch eine Pause und zwar bis zur nächsten Episode. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese und für alle anderen tollen Tipps. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst und uns erklärt hast, wie man Technologie besser erklären kann.
Danke, dass ich da sein durfte und ich würde sagen, wir sehen uns mal auf dem Appleboy in Hesse.
Ach, sehr, sehr gerne. Bis dahin, alles Gute. Liebe Hörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Episode. Abonniert uns gerne, bleibt dabei, damit ihr auch die nächsten Episoden nicht verpasst. Wir freuen uns und danke für deine Zeit. Ciao, ciao.